Wer seid ihr?
Wir sind die heiligen drei Könige.
Was?
Wir sind drei Weise aus dem Morgenland.
Und dann schleicht ihr morgens um zwei in einem Kuhstall herum, als hättet ihr nichts Besseres zu tun? Was soll denn daran weise sein?
Wir sind Astrologen. Wir kommen aus dem Osten.
Jungs, wollt ihr mich vielleicht verarschen?
Wir kommen, um das Kindlein zu preisen.
Wir wollten ihm in dieser heiligen Nacht huldigen.
Was huldigen? Ihr seid wohl besoffen, das ist ja ekelhaft.
Edle Jungfrau.
Was mit euch? Raus, raus, raus! Hier, rein zu Platz mit eurem Geschwafel über orientalische Wahrsager. Verschwindet! Verschwindet und preist irgendein anderes Gehör.
Wir folgten einem Stern.
Sternhagel, voll seid ihr!
Ja, Mutter Kohn hatte zu Recht ihre Zweifel. Doch, gute Frau, lauscht dem Podcast.
Hä?
Es wird ein fröhliches Lauschen werden.
Da draußen werden doch genug Prediger zu quatschen haben.
Aber nicht so gewitzte wie diese.
Ah!
Einheimische.
Oh!
So, ihr Leute, seid ihr soweit? Heute babble unsere Kumpel Mike und Alex über Goethe sei letzte Worte.
Mit dabei sind auch andere Irrtümer aus Recht und Alltag. Schon gewusst, dass Kühe volllaufen können und untergehen? Ha, Pech ist falsch. Viel Spaß und lasst euch nicht verarschen.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 42.
Ja, hallo Alex.
Einen wunderschönen sonnigen Tag. Wir müssen ja nicht verraten, an welchen Wochentagen wir das ja machen. Da wird die Leute ja wissen, wie lange wir brauchen, um so eine Folge zu vervollständigen. Ja, schön, schön, dass wir es geschafft haben zu dieser...
Es ist auf jeden Fall nach dem Schnee.
Ja, ja, Tag X nach dem Schnee. Aber es ist wirklich alles weg hier in Halle, komplett. Mein Auto ist wieder frei, ich kann wieder irgendwo hinfahren. Das hat einen tatsächlich wieder irgendwie ein bisschen mehr behindert als der Lockdown per se. Wobei ich sagen muss, dass ich gerade so ein bisschen mit
dem... Also wir haben noch ein paar Schneeberge.
Da, gut, in Thüringen ist es auch, glaube ich, noch ein bisschen kälter. Und da gibt's. Ihr hattet auch viel früher Schnee als wir hier in Halle im Flachland, in der warmen Stadt. Das Stadtklima ist ja auch immer mal noch so 2,5-3 Grad wärmer als das auf dem Land, ne, weil sich da die Menschen so eng zusammenrotten.
Naja, das sagt der Geograf, das habe ich im Geografieunterricht auch gehabt.
Echt?
Naja, auf jeden Fall. Also was mir noch einfiel, das hatte ich im letzten Podcast vergessen zu erwähnen, weil wir ja heute auch über populäre Irrtümer reden. Es ist auch ein Irrtum, wenn man als Pressestelle der Stadt Jena denkt, wenn ungefähr bei minus 18 Grad draußen in 6.500 Haushalten die Fernwärme ausfällt, in der Pressemitteilung zu schreiben, dass man eine Hotline einrichtet. Das fand ich ganz witzig irgendwie. Ja, wollte ich doch loswerden.
So ist eigentlich aufgrund dieses Ausfalls und des deswegen aufgehobenen Verbots von Kontakt, sage ich mal, die Inzidenz gestiegen in Jena?
Weiß ich nicht. Nee, also ich glaube, das wird auch nicht untersucht. Aber nee, ich glaube nicht, dass da irgendjemand das kontrolliert hat. Also das glaube ich nicht. Also es ist in Thüringen, sind die Inzidenz Tendenzen ja sowieso noch ziemlich hoch.
Ne? Ich finde es ja interessant, dass wir selbst bei Sachen, die gerade aktuell um uns herum passieren, uns so unsicher sind, was jetzt eigentlich hundertprozentig gesagt worden ist oder stimmt oder passt oder ne? Wie ist das dann bei Dingen, die vor Jahrhunderten passiert sind oder bei Dingen, die in Volksgewissheit eingesickert sind? Um jetzt hier mal den Bogen zu unserem eigentlichen Thema zu schlagen. Wir wollten ja über populäre Irrtümer sprechen. Ich finde es schön, dass wir uns mal zusammengerauft haben und uns mal so thematisch irgendwie eine Folge zurechtgelegt haben. Wir haben auch Zuschriften bekommen von unseren geneigten Hörerinnen und Hörern. Ich hätte jetzt gedacht, dass
wir zwei, drei interessante rausgesucht, ja.
Habe ich. Ich hätte gesagt, wir springen einfach damit mal in das Thema rein.
Okay, cool.
Bevor wir uns jetzt gegenseitig testen auf unser nicht vorhandenes Achtelwissen. Ich finde es auch gut, wir sind von Halbwissen über Viertelwissen mittlerweile zu Achtelwissen übergegangen.
Naja, weil die Sachen, bei denen wir uns relativ sicher sind, die haben wir uns alle schon um die Ohren gehauen. Ne?
Die Valerie hat uns geschrieben... Hallo ihr zwei, beziehungsweise drei, wenn man Orlando mit seinen flotten Sprüchen mit dazu zählt.
Also Orlando hat wirklich in letzter Zeit echt geile Arbeit abgeliefert. Das können wir ruhig mal so mitten im Podcast nochmal feiern.
Ein raketenhafter Aufstieg der Kreativität, möchte ich es nennen. Ein Zubrot zum reichhaltigen Bankett unserer Unterhaltungsvielfalt, das ich nicht missen möchte.
Ja.
Das ist mir gerade echt einfach so eingefallen, sorry. Ich fand das gerade tatsächlich... Manchmal bin ich...
Es war für deine Verhältnisse... Ja. War es wirklich nicht verkehrt.
Nicht schlecht, manchmal habe ich helle Momente. In eurer letzten Podcast-Folge habt ihr unter anderem über populäre Irrtümer gesprochen. Das stimmt gar nicht. Wir sprechen heute über populäre Irrtümer. Und passenderweise war ich neulich erst in einer...
Ja, vielleicht hat die jetzt schon einberechnet, dass wir die Mail eigentlich erst in 2 Wochen gelesen
hätten. Weil es normal wäre für uns, ne?
Ja.
Und passenderweise war ich neulich erst in einer ähnlichen Situation wie du in deiner Schilderung über die Entdeckung von SpongeBobs Lebensumständen, Mike. Es ist streng genommen aber kein Irrtum, sondern vielmehr ein geistiger Sonnenaufgang gewesen. Eines Abends habe ich eine Geburtstagskarte für eine musikalische Freundin gestaltet und dafür nochmal mein Wissen um die Tonleiter, die Notenzeichen etc. aufgefrischt. Plötzlich wurde mir klar, dass die Notenfolge in der Tonleiter im Grunde genommen namentlich dem Alphabet folgt.
Da kann man drauf kommen, ne?
Bei C beginnend und sich ab dem Ton G wiederholend. Und im Englischen ist das noch offensichtlicher, weil der Ton H dort den Namen B trägt. Autsch. Genau. Ja. Das fühlte sich gelinde gesagt schon an wie ein Schlag in die Fresse. Sehr gut formuliert. Denn obwohl ich jahrelang Geige gespielt und im Chor gesungen habe, fiel mir das erst in dem Moment auf. Kann übrigens bis heute nicht wirklich Noten vom Blatt lesen, also sagen, um welche Note es sich jeweils handelt. Ich kann sie halt nur spielen bzw. singen. Man lernt nie aus. Das war wieder eine sehr ansprechende Podcast-Folge. Auch eure philosophische Themenabschnitte über Dinosaurier, Giraffen, Blauwale und das gefühlte und reale Bemessen der Erdzeitalter fand ich echt gut. Bin interessentechnisch in Archäologie, Zoologie und Paläontologie unterwegs und habe mir über diese und weitere Dinge auch schon oft Gedanken gemacht. In Klammern, und Blauwale sind sowieso voll die interessanten Viecher, Ausrufezeichen. Ich freue mich schon auf eure nächste Folge. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Herzliche Grüße aus Hamburg, Valerie.
Oh, Valerie, das war eine schöne Mail. Ja, es gibt wirklich so Sachen, die einem überhaupt nicht bewusst sind. So wie das bei mir bei SpongeBob war. Also nochmal, wer das letztes Mal nicht mitbekommen hat, mir ist nach, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so aufgefallen, dass SpongeBob halt komplett unter Wasser spielt. die Folge. Und also es gibt ja manchmal da auch so Situationen, wo dir in einem Gespräch oder einer Gesprächsrunde irgendwas klar wird.
Ständig.
Du das jetzt nicht unbedingt als Aha-Moment gucken lassen kannst, weil dann alle nur denken würden, du bist wirklich komplett hirnverbrannt und degeneriert. Passiert in der Tat. Passiert das immer. Also bei mir ist das wirklich ganz oft so, bei der Arbeit mit bestimmten so alltäglichen Programm oder so, ne? Irgendwelche Funktionen im Outlook oder irgendwie so Sachen. Also ich habe zum Beispiel, als ich meinen ersten Computer hatte, war mir dieses Prinzip von Copy-Paste bestimmt ein halbes oder ein Dreivierteljahr lang überhaupt nicht bewusst. Also ich habe da, 200 Zeichen lange Internetadressen oder irgendwie sowas, die habe ich einzeln abgetippt, um auf irgendeine Seite zu kommen. Solche Sachen gibt es da wirklich. Ja, ich glaube, habe auch erst mal 4 oder 5 Wochen lang meine ersten E-Mails alle nur in Kleinbuchstaben geschrieben, weil diese Umschalttaste, das hatte ich da auch noch nicht ganz so drauf. Das war so, also in der Informatik ist noch ganz viel wissendes Neuland verborgen für mich, ne? Auch wenn ich mich da jetzt auf einem höheren Level bewege, aber da gibt es immer noch viel zu entdecken, glaube ich.
Also ich hatte vor 2 Wochen die Erkenntnis, in meinem täglichen Arbeitsfluss ist ja oftmals das Schneiden von Videos drin, ne? Und dabei gibt es gewisse Tastenbelegungen, STRG-C zum Beispiel, um Schneidwerkzeug anzuwählen und alles eigentlich, was man so mit der linken Hand steuern könnte. Und das Entfernen eines Teilabschnittes, den man wegschneidet, macht man dann halt STRG auswählen und entfernen. So. Dazu muss man dann aber die eine Hand wegbewegen und auf Entfernen drücken. Und ich habe in den letzten 9 Jahren es nicht geschafft, die Tastenbelegung einfach mal auf STRG Y oder sowas zu legen. Also, dass man einfach die Hand nicht hochheben und darüber packen muss. Über 9 Jahre.
Also, du hast da wirklich mit einer kompletten Spastik die ganzen Jahre.
Ja. Es ist völlig bescheuert gewesen und vor 2 Wochen ist mir aufgefallen, Alter, das beschleunigt das Schneiden bestimmt um 20%. Ja, und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich es irgendwie optimieren könnte und so drüber nachgedacht, welche Workflows da Sinn machen. Aber ich habe nicht an das einfache Verlegen dieser Tastenbelegung halt gedacht.
Ja, wenigstens bist du nicht gestorben, ohne das jemals erfahren zu haben, ne? Also von daher, ich kann mich an den Kumpel erinnern, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, da hat man in einer Band gespielt, mit der wir einen Proberaum zusammen hatten und so. Und ich komme rein und da will irgendein Metallica-Song gerade nachspielen, so nach Tabulatur, und ist ultra am Fluchen, ne? Und das klang auch echt ganz gut, aber so manche Sachen, es ging irgendwie nicht. Das klang so total beschissen, wie da das spielen wollte. Und da sagt er, nee, das geht, das kann ich überhaupt nicht greifen. Das geht überhaupt nicht. Was ist das für eine Tabulatur? Und da hat er nicht gemerkt, dass in dieser Tabulatur beide Gitarren untereinander notiert sind. Und er hat versucht, beide Metallica-Gitarren, also Hetfield und Hammett, gleichzeitig zu spielen. Ne? Also gleich alle Harmonien auf einer Gitarre zusammen und so. Da hat wirklich wie so ein Krake auf dem Griffbrett rumgetanzt. Und ist eine geile Nummer, war leider vor YouTube-Zeiten. Also wenn du das schaffst, das wäre eine geile YouTube-Nummer. Also da hast du auf jeden Fall Klicks.
Aber das ist krass. Also wenn du das kannst, also ne, der Versuch ist natürlich sinnlos, aber das zu können ist schon beeindruckend.
Ja, ja, also das und das war dann auch so ein Moment, wo er mich dann so mit völlig leeren Augen angeguckt hat und so und hat nichts gesagt und ist einfach gegangen. Hm. Also das war, ja, aber wenn es einem jemand nicht sagt. Ja,
also ich kenne das halt echt oft in meinem Alltag, dass das passiert, und ich gebe da auch frei heraus zu, dass ich viele Sachen wirklich einfach nicht weiß oder immer nur vorgebe zu wissen und dann immer wieder. Erleuchtungsmomente, habe ich ja auch was Schönes. Apropos Erleuchtungsmomente, lass uns doch mal echt zu populären Irrtümern so im Allgemeinen rüber switchen. Ich habe da ein paar, ich hoffe, du hast auch ein paar, uns gegenseitig so ein bisschen ärgern können. Ich habe da eine Frage an dich.
Okay.
Wie heißen denn die Heiligen Drei Könige?
Die Heiligen Drei Könige?
Die Heiligen Drei Könige.
Also bei den ganzen Sternsingern oder so am 6. Januar, da schreibt man immer über die Tür CMB. Mhm. Und da denken immer alles heißt Kaspar, Melchior und Balthasar. Dabei heißt das Christe Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus. Also ich hätte jetzt gesagt Kaspar, Melchior und Balthasar. Das ist so die landläufige Antwort, ne?
Also erstaunlicherweise gibt es die Namen gar nicht. Also,
ach so.
Also über die Namen weiß das Matthäus-Evangelium nichts zu berichten. Die Namen der angeblichen Könige werden mit keiner Silbe erwähnt. Genauso willkürlich, wie man die vermeintlichen Könige bei uns Kaspar, Melchior und Balthasar taufte, heißen sie in Syrien Larvandat, Homistas und Gusnapa. Die Armenier gehen von zwei Personen aus, die Kakba und Badilma heißen. Und es ist auch eigentlich nicht berichtet, dass es überhaupt drei sind.
Ah, okay. Also, gut, das habe ich schon mal gelesen. Oder auch noch nicht mal, dass es Könige sind, ne?
Oder dass sie, also heilig sind sie auch nicht.
Ja, ja. Nee, aber dass dann nur irgendwie in den Urtexten von irgendwie oder edlen Personen oder so die Rede ist, ne? Oder irgend so eine Formulierung muss es da geben. Das habe ich schon mal gehört.
Es ist tatsächlich noch anders. Die Rede ist dabei von Magiern aus dem Osten.
Ach, okay.
Magier aus dem Osten, ja, die den neugeborenen König der Juden aufsuchen, weil sie einen Stern aufgehen sahen.
Also haben wir jetzt
es könnte sich dabei auch um persische Astrologen gehandelt haben.
Also haben wir jetzt die theologische Ecke, da könnte ich auch gleich einwerfen, was denkst du, wie Jesus eigentlich richtig heißt?
Was? Boah, der heißt nicht Jesus?
Ja, nee, nicht ganz, ne.
Hau raus.
Also da heißt jetzt nicht hier Kevin Schablonski oder so, aber ich glaube in den Urtexten habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, Jeshua oder so heißt er eigentlich. Und das ist auch erst bei den Übersetzungen erst so dann zu Jesus geworden.
Ach.
Ja, vielleicht haben wir ja auch Theologiestudenten hier, unseren Hörern, die können das ja mal so richtig so. Aber ich glaube, können wir eigentlich richtig überleiten, oder? Weil zu Martin Luther oder so, da gibt es doch bestimmt auch einen Haufen. Hast du da was?
Zu Martin Luther? Hm.
Über den gibt es doch ganz viele Überlieferungen.
Grad nicht, also über den habe ich gerade nichts tatsächlich.
Also zum Beispiel, was denkst du, ob es diesen Thesenanschlag an der Tür, hat es den wirklich gegeben oder nicht?
Darüber habe ich tatsächlich mal was gelesen, vor vielen Jahren. Ich kann es gerade nicht mehr sagen. Also ich, wenn du schon so fragst, vermutlich nicht.
Nee, wahrscheinlich. Also es wurde oft an der Kirchentür da in Wittenberg, ne, 31. Oktober 1517. Also an der Kirchentür wurde oft was angeschlagen, was so Neuigkeiten sind oder so. Aber Luther selber hat sich wohl auch so geäußert und auch andere Professoren, die davon berichten oder so, die waren zu den Zeiten noch gar nicht auf der Uni. Ich glaube, Melanchthon oder so war da auch dabei. Den Thesenanschlag hat es in der Form nie gegeben, dass er da die, wie viel waren es, 95 Thesen da angeschlagen hätte oder so. Das hat es wahrscheinlich nicht gegeben. Nee, also muss man so als Mythos
qualifizieren. Wieso entsteht sowas überhaupt? Also warum entstehen solche Mythen, sage ich jetzt mal?
Ja, na, es gibt dann eine Formulierung wie, schlug er seine Thesen an die Tür und die Schläge halten durch ganz Europa. Weißt du, solche Formulierungen gibt es da. Dann verstetigt sich das, ne? Wie gesagt, da wurden öfters Neuigkeiten angeschlagen. Vielleicht wurden die auch irgendwann mal dort veröffentlicht oder so, aber diese ursprüngliche Veröffentlichung von den Thesen oder so, das war wahrscheinlich nicht der Thesenanschlag.
Das ist ja interessant.
Ja, über Luther hatte ich da mal einiges gelesen, so Mythen, die Luther betreffen. Auch dieses berühmte, warum rülpset und furzet ihr nicht, habet es euch nicht geschmecket, was Luther oft nach einem Mahl zu seinen Gästen gesagt haben soll. Das ist auch an keiner Stelle irgendwie überliefert, dass der das mal gesagt hätte.
Erstaunlich, das ist halt wirklich populär eigentlich. Also
es ist ihm, Mund gelegt worden, sozusagen. Ja. Ne? Also da gibt's, was meinst du, hat es das bei Luther mit dem Blitz gegeben? Die Legende, dass da Blitz...
Also der Grund, warum Luther überhaupt geistlicher geworden ist, sozusagen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Mythos, weil im Endeffekt kennt man das ja oft von Leuten, die irgendwie eine Position anstreben, dass sie sich die Rechtmäßigkeit ihres Handelns irgendwie selbst schaffen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er das erfunden hat, ja. Hm. Aber wie kommt man da drauf, dass das passiert ist? Wenn also, er es nicht selbst irgendwo verbreitet hat.
Also ich habe gelesen, Luther hat sich da wohl mehrmals selber zugeäußert und hat das so als Begebenheit geschildert. Also ob das nun seinen inneren Entschluss in dem Moment so, das ist natürlich eine innere Tatsache von Luther, die da nicht im Beweis zugänglich ist, aber er ist da wohl wirklich auf dieser Reise in einen Gewittersturm gekommen mit Blitzeinschlag und so. Also das ist wohl wirklich so passiert, so oder so ähnlich in einem Gewittersturm.
Ja. Weißt du eigentlich, wer gesagt hat, ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe?
Also im Zweifel sind solche hemdsärmeligen, misanthropischen Dinger, das klingt nach Winston Churchill.
Genau, ne? Das glaubt man ja. Der Witz ist, in Großbritannien kennt den Spruch niemand.
Ach, echt nicht?
Nee, es kann nicht nach... Also tatsächlich hat das Statistische Landesamt Baden-Württemberg versucht herauszufinden, wo der Spruch herkommt, aber sie haben es nicht geschafft. Also es stammt nicht von Churchill.
Ach, okay.
Und das ist ja umso lustiger, weil es geht ja darum, dass man irgendwas fälscht und dann ist der ganze Spruch und der ganze Hintergrund davon gefälscht.
Nee, das ist ja. Aber bleiben wir mal bei Luther, der Wurf mit dem Tintenfass nach dem Teufel auf der Wartburg.
Ja, das kann man ja immer noch besichtigen. Ne? Der ist nachträglich angebracht worden, der Fleck.
Ja, der wird auch immer nachgemalt.
Genau,
also, das weiß ich. Da hat sich wohl mal geäußert, dass ihn irgendwie der Teufel mal in Versuchung geführt hat auf der Wartburg. Was er damit gemeint hat, das weiß man nicht. Vielleicht ist er da mal einem Burgfräulein nachgestiegen oder irgendwas von einer Versuchung. Er da... damit gemeint hat. Es gibt ja die Formulierung von Luther, dass er den Teufel mit der Tinte verjagt hat, ne? Aber damit meinte er wahrscheinlich eher die Bibelübersetzung.
Genau, das war halt einfach in dem Sinne eine Metapher und das dumme Volk hat gedacht, er hat es halt wortwörtlich mit der Tinte getan.
Es ist aber wirklich krass, wenn man so drüber redet, das merke ich jetzt ganz besonders bei dir, mir ging es eben auch so mit Kaspar Melcher und Balthasar, wie viel dann doch aufploppt, obwohl man eigentlich gar nicht wusste, dass man davon schon mal was gehört hat. Ne? Also da öffnen sich dann im Hirn immer wieder Schubladen. Ist hochinteressant. Warte mal, hab ich noch was zu Luther? Also da gibt es natürlich noch einiges, auch mit Katharina von Bora oder so, aber lassen wir mal den alten Luther in der Gruft.
Ich finde es interessant, dass du gerade nach Luther-Fakten gesucht hast. Gibt es da einen Grund? Liegt das an deiner thüringischen, mitteldeutschen Herkunft? Oder
wie, nee, aber weil so zwei Sachen mit dem Thesenanschlag und mit dem Tintenfass, das wusste ich schon. Und deshalb hatte ich noch mal ein bisschen mehr, und mit diesem Rülpset und Furzet ja nicht, das hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen. Das war Zufall, dass mir gerade zu Luther so drei Sachen eingefallen sind, als ich darüber nachgedacht habe. Gut, da spielt hier in der Gegend natürlich eine Riesenrolle. Insofern ist der ja allgegenwärtig.
Also dann ist es doch eigentlich schon fast wichtiger, populäre Irrtümer über Goethe zu finden, oder? Also wenn wir jetzt schon über... Ne? Aber da muss ich sagen, da kenne ich mich halt wirklich überhaupt nicht aus.
Also da habe ich nicht gesucht. Eigentlich komisch, weil ich bin ja Riesenfan von Goethe. Das Einzige, was mir spontan einfällt, ist dieses, aber das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass seine letzten Worte ja mehr Licht gewesen sein sollen.
Genau, das stimmt nicht, weil man eigentlich gar nicht so richtig verstanden hat, was er gesagt hat. Das ist dann interpretiert.
Ja, worden, also ne? die wahrscheinlichste Erklärung, also das kam von seinem Kammerdiener, dass er so auf seinem hessischen Dialekt irgendwie noch so sagen wollte, man liegt hier so schlecht auf dem Sessel oder auf dieser Rekamiere oder Chaiselong oder wo immer er da verblichen
ist. Oder Ottomane.
Ist. Naja, das hat wahrscheinlich eher gesagt, man liegt hier so schlecht. Und das wurde dann natürlich bei diesem Titan, ne, in mehr Licht umgewandelt. Ansonsten zu Goethe, nee, also er hat selber viele Missverständnisse gehabt, wissenschaftlicherseits. Ne? Er war natürlich auf dem Stand seiner Zeit. Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da genug geben müsste.
Ja, absolut, können wir auch mal nachschauen. Können ja die Leute auch mal schreiben.
Genau, also falls ihr euch mit Goethe auskennt. Ne? Nee, ich habe jetzt gerade, während wir drüber gesprochen haben, auch nochmal danach gesucht. Es gibt wohl auch ein Buch, das sich ausschließlich damit beschäftigt.
Mit Goethe?
Mit Goethes Irrtümern.
Aha.
Beziehungsweise populäre Irrtümer über Goethe. Hm. Ist dann etwas für nach dem Podcast. wollen wir in der Geschichte bleiben?
Ja, du, mir ist das gleich. Lass einfach wo. Seit wann machst du dir Gedanken um die Struktur dieses Podcasts? Um die konzeptionelle Struktur dieses Podcasts? Lass das dich treiben.
Das ist natürlich jetzt so dahergesagt, wobei man jetzt natürlich, das ist ja auch gewolltes Chaos normalerweise. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier völlig ohne Sinn und Verstand einfach nur irgendwas vor uns hinbrabbeln. Ne? Das ist schon gewollt, ja, an alle Zuhörer.
Wir haben es ja mit mehr Struktur und Konzeption versucht, aber wir haben irgendwie festgestellt, wir sind am besten, wenn das nicht so ist.
Ist auch richtig.
Ja, weil das hat ganz oft zu der Situation geführt, dass wir uns hier im Podcast ein bisschen verkrampft unterhalten haben und dann, als wir dann rausgegangen sind aus dem Konzept, war das eigentlich geile Gespräch am Laufen, als die Aufnahmegeräte schon ausgeschaltet waren. Ne? So soll es ja natürlich nicht sein.
Ja, gut, das ist dann aber auch immer die Frage, ist das vom Inhalt dann überhaupt noch den Leuten präsentierbar, was wir da präsentieren, uns gegenseitig. ich habe mal hier ein Fakt, der zur Aufklärung unseres doch öfters verbreiteten, unserer Ruhrgebiet-Aversion hier beiträgt.
Aversion?
Naja, also wir drücken das schon durchaus mal aus.
Ich liebe das Ruhrgebiet. Also für mich ist das Ruhrgebiet die kapitalistische Version der DDR. Ich bin mir sicher, es würde heute in der DDR so aussehen wie im Ruhrgebiet und so zugehen. Bin ich mir absolut sicher.
Egal. Die Städte im Ruhrgebiet zählen nämlich zu den Städten mit dem höchsten Anteil an Grünflächen in Europa und in Deutschland. Ne? Es ist gar nicht so grau und ekelhaft, wie man das immer so darstellt.
Das ist krass, wusste ich nicht. Also jetzt rein von der Flächenstruktur her war mir das nicht bewusst. Aber es ist schon ganz oft so, wenn du mal in Essen bist oder in Mülheim oder keine Ahnung irgendwie. Es ist wirklich krass, wie schnell du da innerhalb von einer Viertelstunde oder so in einer richtig coolen Landschaft bist. Oder auch in Krefeld gibt so wunderschönes so Wasserschlösschen irgendwie da so in der Nähe. Oder
ist mitten in Krefeld, was du meinst.
Oder
das
ist, weil ich kann mich dann nur erinnern.
Die Burg da hat tatsächlich auch Blind Guardian komplett inspiriert. Also Hansi hat da irgendwie so seine halbe Kindheit verbracht.
Ah, krass. Ja, also das entspricht nicht so dem Bild, ne? Andererseits ist auch so ein moderner Mythos, irgendwie ist ja Dortmund da so die berühmteste Stadt oder so, die ist für mich mit Abstand eine der hässlichsten.
Ja, auf jeden Fall.
Also nicht jetzt hässlich in dem Sinne von verabscheuungswürdig, also man kann das schon auch lieben, da den Style, wie das dort ist, ne? Das will ich nicht sagen.
Es gibt doch Leute, die freiwillig in Detroit leben, also...
Warst du schon mal in Detroit?
Nein.
Das ist echt, da habe ich mal ein Konzert gespielt in Detroit. Das war nicht witzig. Da weiß ich noch, wer war das denn? Von Caliban, der Drummer oder so? Da hatte sich irgendwo ein paar Turnschuhe gekauft und da wollte der Konzertveranstalter wissen, ey, cool, wo hast denn die Turnschuhe her? Und da hat er beschrieben, wo der die gekauft hat und da ist er ein bisschen blass geworden und hat gesagt, Alter, in dem Viertel warst du. Und konnte er wohl froh sein, dass er da mit seinem Hab und Gut wieder zurückgekommen ist. Ne?
Also der Caliban-Schlagzeuger sieht ja auch gemeiner aus, als er eigentlich ist.
Nee, das war ein anderer damals noch.
Ach so.
Ja, also jetzt der pa- Patrick ist ja ein herzensguter Buddy-Typ und so, aber hat schon so ein bisschen Biker-Habitus, ne?
Der sieht schon aus, als ob er beim Knast war.
Auf jeden Fall, auf jeden optisch, Fall, ne? Also, ja.
Ich glaube, da bist du in Detroit jetzt nicht das erste Opfer. apropos USA, vielleicht passt das ganz gut. Wir denken ja immer so populär, dass die meisten Amerikaner gar nicht krankenversichert sind. Stimmt aber nicht.
Okay.
Rund 84% aller Einwohner der USA sind krankenversichert.
Was, seit Obamacare oder davor auch schon?
Da müsste ich jetzt gucken, aus welchem Jahr dieser Fakt ist. Warte mal.
Eine Errungenschaft von Obamacare, wirklich?
Ich bezweifle das, ehrlich gesagt.
Weil das ist ja auch immer so ein Ding, das ist ja für die Amerikaner Sozialismus, ne?
Nee, der Artikel ist von 2005.
Krass.
Rund 84% aller Einwohner der USA sind krankenversichert. Viele Unternehmen bieten eine automatische betriebliche Absicherung. Sozialhilfeempfänger hingegen sind über das Medicaid-Programm, das war sicherlich das davor, versichert. Rentner über die staatliche Versicherung Medicare. In Deutschland ist die Quote mit 98,8% zwar hoch, aber immer mehr Bürger leben hierzulande ohne Schutz. 2003 waren es 188.000. Also die Frage, ob sie versichert sind oder nicht, ist dann scheinbar damit geklärt. Die Frage ist nur, wie diese Versicherung ist. Ja, und ich habe das oft genug gelesen, beispielsweise irgendwelche Internetposts von wegen, ja, man ist jetzt versichert und hat alles gemacht und trotzdem ist man nach der und der Erkrankung halt einfach pleite für immer. Also scheint die Art der Versicherung da halt auch einfach
so 250.000 Dollar Eigenbeitrag oder
ja,
solche
Tarife. Ja, genau, Tarife. Also das dann die Art und Weise der Preisgestaltung.
Ah, das war mir wirklich nicht bewusst. Aber in USA wusstest du, dass die ursprüngliche Farbe der Freiheitsstatue kupferfarben war?
Na, die ist aus Kupfer.
Ja, also, ja natürlich, ja. Klar. Das wird einem klar, wenn man die Frage hört. Dass es jetzt grün ist, ne?
Also du denkst dir nicht, boah, die war bestimmt mal richtig schön rostrot.
Nee, also hab ich nie drüber nachgedacht. Also es sieht komplett wie Bronze, Kupfer, Patina aus. Ja. Das wird einem da völlig klar, aber ich habe nie drüber nachgedacht, dass die wahrscheinlich mal eher so dunkelbraun aussah, ne?
Was ich mich da frage ist, war das eigentlich beabsichtigt, dass sie dann grünlich wird?
Also wenn jemand für eine Statue oder ein Denkmal oder ein Dach oder irgendwas da einen hohen Kupferanteil im Material wählt, dann ist dem das bewusst, dass das so ist.
Weil ich glaube, es sieht in Grün auch besser aus. So von Weitem hast du dann halt so einen braun-roten Haufen.
Ist eh meine Lieblingsfarbe. Also von daher.
Patina-Grün?
Ne, nicht Patina-Grün, aber Grün an sich so mag ich.
Ich mag Laubgrün sehr gerne. Und Sommergrün, so diese warmen grünen Töne, die finde ich sehr schön.
Ja, Grün ist schon cool. Wer die konstruiert hat, weiß du, ne, die Freiheitsstatue.
Kommt von Franzosen, aber das ist auch Gustave Eiffel.
Genau, ja, sehr gut.
Na, wenn es einer kann, dann
und
dann
die Brooklyn Bridge hatten, ich habe leider den Namen vergessen, aber das weiß ich noch, die Brooklyn Bridge hat ein Ingenieurarchitekt aus Mittweida.
Ach was.
In Sachsen gemacht, ja. Ja, weiß ich auch noch.
Und wer hat die Fließbandarbeit erfunden?
Gerald Ford, der Präsident. Nee. Aber war das nicht in der Ford-Fabrik?
Nee. Das ist ein Irrtum. Ja. Also, ne, wie es halt immer so ist, die Gewinner schreiben da die Geschichte. Das ist natürlich, also es wird so generell ja diese Phase als der Fordismus bezeichnet. Wegen dieser Fließbandarbeit, die ja dann revolutionären Unterschied gemacht hat. Aber tatsächlich ist das erste Fließband in den Werken von Olds Motor Works 1902 eingesetzt worden. Also das war tatsächlich elf Jahre vor Ford tatsächlich.
Krass.
Na, und in anderen Branchen wurde das tatsächlich schon im 19. Jahrhundert verwendet.
Ja, ne, also gerade bei Erfindungen ist das ja ganz oft so, ne? Wenn du überlegst, wie es ja zum Beispiel Thomas Alva Edison oder so, ganz viele Sachen, die der wirklich vom Prinzip her gar nicht zuerst so richtig.
Gutes Beispiel. Also, hat er jetzt die Glühbirne erfunden oder nicht?
Die Glühlampe, meinst du? Ich weiß, ich habe nur von meinem Werkenlehrer mal einen auf den Hinterkopf gekriegt, wenn ich Birne gesagt habe. Deshalb. Das ist eine Birne, Junge, hier. Du hast eine Birne.
Super, großartig. Erziehung in Thüringen.
Ja, na, so läuft das. Erhöhtes Denkvermögen. Ja,
leichte Schläge auf dem Hinterkopf.
Hat mir nicht geschadet.
Nee, mir auch nicht.
Ja, aber gerade bei Edison, ne, ist es ja wirklich so.
Gibt's einen schönen Film gerade auf Amazon Prime gratis zu sehen oder auf Netflix irgendwo? Habe ich letztens erst angeschaut.
Ah, okay.
Gutes Beispiel gerade, Schläge im Unterricht. Also was heißt Schläge? Also so körperliche Verbindung, ne? Also so ein kleiner Klaps oder sowas. Hm. Das gab's bei mir auch noch.
Ja, das also kann ich da mir denken, dass du dazu oft Anlass gegeben hast.
Da hat man Blödsinn erzählt und dann gab es eine Kopfnuss von der Klassenleiterin.
Eine richtige Kopfnuss, echt?
Nein, so, ich weiß nicht, was ist bei dir Kopfnuss? Das ist ja auch nochmal so
Kopfnuss
unterschiedlich.
Kopfnuss ist wirklich so mit einem spitzen Fingerknöchel,
ja,
eine auf die Schwarte oben drauf.
Genau.
Krass,
echt? Das gab es in der Grundschule bei uns noch, ja.
Nee, also ich hab schon in der DDR auch noch Lehrer gehabt, die geprügelt haben.
Na, richtig geprügelt war das nicht. Das war so lustig gemeint und hat auch nicht wehgetan. Und es hat uns auch in dem Sinne nicht gestört, weil es irgendwie lustig war, wenn man von seiner Lehrerin dann mal einen Klaps
abgekriegt hat. Ich kann mich aber dran erinnern, da war auch so ein Prügellehrer. Bin mir gar nicht sicher, wer das war, aber da war so ein... den Lehrer weiß ich, aber ich weiß gar nicht mehr, wer. Das war irgendwie ein Schüler aus der 10. Klasse oder irgendwas. Dem wollte der dann auch wieder einen runterhauen und der hat den einfach komplett umgenockt. Der lag da 2 Minuten wie tot auf dem Schulhof, der Lehrer.
Und, das denke ich mir halt auch so. Ne? Wenn man krass. Dann körperlich schon ein bisschen weiterentwickelt ist, dann schlägt man halt einfach zurück.
Absolut, klar, aber das ist ja auch, heutzutage ist ja dieses Unrechtbewusstsein auch, ne? Du ziehst dem Lehrer, lädst dem eine durch und also wenn der angefangen hat, was für eine Story will der erzählen? Also das sind natürlich Gewalt gegen Lehrer ist ja auch in den Schulen heute ein riesengroßes Problem, aber wenn die Gewalt ursprünglich vom Lehrer ausgeht und da kann ich bei Notwehr von einem Schüler nichts Negatives finden. Ne? Also ganz
ich finde das immer sehr, sehr erquicklich, wenn ich höre, wie du Schläge verteilen bezeichnest. Du hast immer so viele kreative Formen der Umschreibung dessen. Das finde ich sehr.
Das hat in meiner Jugend schon eine große Rolle gespielt. Ne? Insofern gibt es da viele, viele Bezeichnungen dafür. Ja, ja. Aber.
Zurück zur Glühlampe.
Ja.
Tatsächlich hat das ein Hannoveraner erfunden.
Aha.
Heinrich Göbel nämlich.
Ach, ich dachte Klaus Meine.
(lacht) 1854 tatsächlich.
Aha.
Sie hatte eine Brenndauer von 400 Stunden, allerdings konnte sich damals das elektrische Licht noch nicht am Markt durchsetzen, weil die Voraussetzungen wie Generatoren und Stromnetze noch nicht existierten. So, und das ist halt das Ding, ne? Es gibt immer Leute, die mit Ideen und Konzepten zu früh da sind und deswegen versagen mit eigentlich richtungsweisenden Neuerungen. Und das ist das Schlimme. Es muss halt auch immer gerade vom Timing passen oder vom Setting. Und das macht es halt noch viel, viel schwieriger. Ne? Dass sich etwas ausdenken und eine gute Idee haben, das ist eine Sache, aber es dann auch wirklich so in den Markt zu integrieren, dass es irgendwie Überlebenschance hat oder nicht einfach von Großen geschluckt wird, vor allen Dingen heutzutage, ne? wo Monopolisierung ja groß geschrieben wird. Das ist nochmal eine andere Sache.
Naja, also wenn du nach Erich von Däniken gehst, ne? um den mal weiter hier als Marke zu führen, ne? Da sind ja die Ägypter schon mit elektrischem Licht rumgerannt wahrscheinlich, ne?
Na, diese Batterie da, diese...
Naja, irgendwie, da gibt es schon Hinweise. Also da gibt es schon krasse Sachen, ne? Auch so mit Hirn-OPs und solche Sachen. Was jetzt gar nicht so von Däniken-Style ist oder so, aber wie weit die da in der Chirurgie auch schon waren und so.
Weißt du, was mich fasziniert hat? Das war eine Geschichte, ich weiß nicht, ob das in einem Däniken-Buch war oder in so einem anderen. Ich hatte mal so ein Buch, wo solche Mythen zusammengefasst waren, so 1000 Mythen auf 300 Seiten oder so. Faszinierend, so irgendwelche massakrierten Kühe, die vom Himmel fallen und so ein Blödsinn. Aber eben auch von einer Stadt in Indien, die zu Glas geschmolzen ist. Also die haben Ruinen gefunden von einer Stadt in Indien war das, glaube ich. Vielleicht war es auch eher so Kleinasien. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, das ist zu lange her. Da gibt es auch irgendwie Sand, der zu Glas geworden ist. Und es gibt Erzählungen über die Stadt und Fresken oder eben irgendwelche bildhaften Darstellungen in indischen Zyklen, die von einem hellen Stern sprechen, der die Stadt sozusagen irgendwie getroffen hat in einem Krieg. Und das Problem ist, um das zu Glas werden zu lassen, müsstest du halt schon einen Atomschlag auf so eine Stadt durchführen. So, und die Frage ist halt, was ist da passiert? Warum gibt es da Glasruinen? So, und das war so eine der Geschichten, die sich bei mir auch festgebrannt haben, weil ich das so faszinierend finde.
Da denkt man als allererstes an Kometeneinschlag irgendwie, ne? Das ist ja eine ähnliche Energie.
Aber da müsste ja alles vernichtet sein. Also da bleibt ja nichts mehr zurück, oder?
Bei einem Kometeneinschlag, bei einer Atombombe oder was?
Na, weiß ich nicht, ist das mit einer, also ist das vergleichbar wegen Hitze und also versus Druckwelle? Also ich hätte jetzt gesagt, bei einem Atomschlag ist so die Hitzewelle noch weitgehender, so, und bei einem Kometeneinschlag mehr so der Druck. Dass sozusagen was übrig ist, mehr zerbröselt, als dass es in weiterer Entfernung dann vielleicht einfach schmilzt.
Keine Ahnung, also so mein Atomphysikstudium, das ist echt schon eine Weile her. Aber das habe ich neulich gelesen, und zwar musste ich da in unserem Podcast denken, bei der Mickey Maus waren ja auch immer unten so, unter den Geschichten so kleine Fakten stehen da immer, ne? Und weil wir es mit Atomen hatten oder irgendwie, da stand, wenn man den Zwischenraum bei einem Menschen, ne, beim menschlichen Körper, den Zwischenraum zwischen allen Atomen entfernen würde, würde die komplette Erdbevölkerung in einen Apfel passen.
Ja, es ist ja wirklich eigentlich krank, viel oder? Platz dazwischen. Ne?
Ist krank.
Das ist ja heftig.
Habe ich in der Mickey Maus gelesen, als ich meinem Sohn was vorgelesen habe.
Ja, und ich finde, da hast du die richtige Wahl getroffen. Das ist ja gut.
Ja, aber gerade, weil man bei Edison war, also bei Charles Lindbergh, der hat ja auch nicht als erster da diesen Atlantikflug gemacht.
Wer war es denn?
Keine Ahnung, da gab es mindestens Dutzende vorher. Da hat er es als erstes nur quasi so Red Bull-mäßig richtig mit
vermarktet mit
Kamerateams und keine Ahnung und sowas, ne, mit Abflug, Ankunft und hast du nicht gesehen. Also der hat es als erster nur richtig vermarktet. Ne? Also das war wohl, also jetzt keine alltägliche Übung, aber war jetzt keine so Riesensache mehr zu dem Zeitpunkt. Habe ich immer gelesen.
Also der Erste zu sein, es hängt ja auch immer davon ab, wer von dir sozusagen weiß, ne? Und von dir berichtet und wer dann populär wird. Wer war denn der erste James Bond?
Der erste James Bond, das war, also es gibt, das weiß ich, im ersten James Bond Film, das war irgend so ein Fotomodel, irgend so ein Heini, also da ist auch nicht besonders bekannt, der erste James Bond Film. Ne?
Genau, es war nämlich nicht dieser Sean Connery James Bond, nee, den man heutzutage wirklich.
Das war so ein. Ja, aber ich
weiß nicht. Aber ohne Witz, hast du die alten Sachen mal nochmal angeschaut? Hatten wir das mal im Podcast besprochen? Das ist ja so unfassbar schrecklich.
Also ja, da tut er halt von einem Bond-Girl zum anderen sich pöbeln, ne?
Dass das damals Unterhaltung war, ist unvorstellbar.
Ja, aber so ist das damals gelaufen. Das ist quasi, weiß ich nicht, Harald Juntke in geheimdienstlicher Mission. Ne? So, das ist James Bond.
Nee, also. Tatsächlich war der erste James Bond eigentlich auch nicht James Bond, deswegen stimmt's eigentlich auch der Fakt gar nicht.
Ach, da hieß auch anders in dem Film, oder was?
Jimmy Bond. Der hieß Bond. Jimmy Bond.
Das klingt wie Porno-Darsteller.
Jimmy und zwar das war ein Fernsehfilm 54.
Ach, okay.
Und der kostete damals erstaunliche $25.000.
Okay, ja.
Aber hieß damals Casino Royale.
Ach, echt?
Also, genau.
Den habe ich nie gesehen. Also, ich hatte nur neulich mal so einen Sean Connery James Bond mal wieder gesehen. Und da war halt auch krass so auf HD hochgerechnet, wie scheiße die Schminke da aussieht.
Das ist erstaunlich, wie man die alten Aufnahmen hochrechnen kann, weil damals ja die Daten, sage ich jetzt mal, vom Streifen gar nicht ausführlich ausgelesen werden konnten für die damaligen Materialien. Also da ist ja viel mehr Pixeldichte da, als man früher gesehen hat.
Aber die waren und natürlich deswegen, nicht auf HD geschminkt, ne? Also da siehst du wirklich, wirklich so. Das ist echt krass. Also, aber ich gucke die trotzdem gern, die James Bond-Kamellen. Also ganz, ganz im Ernst. Und ich bin ja einer der wenigen, da ecke ich ständig an auf irgendwelchen Partys. Ich finde ja Roger Moore als James Bond am coolsten. Weil der hat so dieses, weiß ich nicht, so dieses, also Sean Connery ist auch der Wahnsinn, ne? Ich mag auch Pierce Brosnan als James Bond, finde ich auch okay. Aber ich fand Roger Moore irgendwie der hatte noch so ein bisschen mehr Härte in seiner Rolle drin. Also und auch noch mehr Humor, fand ich.
Also ich hätte vor vielen also viele Jahre lang hätte ich gesagt, Pierce Brosnan ist es, weil ich einfach diese Over-the-Top-Art und Weise einfach total, also ich fand den einfach perfekt für das, was ich damals in meiner Kindheit und Jugend als James Bond identifiziert habe. Und damals fand ich die Filme auch super, weil es damals halt auch noch so viel technischen Blödsinn gab. Was ich jetzt sehr vermisse, ehrlich gesagt, in den Daniel Craig James Bond Verfilmungen. Aber ich finde ihn als Bond eigentlich am geilsten mittlerweile. Eben weil er so twisted ist und weil er halt nicht, weil er halt jetzt ein anderes Klischee ist, sagen wir es mal so.
Ja, ist auch nicht scheiße. Ist auch nicht scheiße. Aber mich beeindruckt an ihm mehr, dass er mal mit Heike Makatsch zusammen war.
Okay.
Die ist schon süß, auch immer noch, als wie soll man sagen, erwachsene Frau.
Das kann ich nicht, also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das, damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, aber ich werde Heike Makatsch, ich weiß noch nicht mal, was sie gemacht hat.
Das also ist, für die bekannte Viva-Moderatorin ursprünglich mal, wenn ich mich nicht irre. Da hast du noch irgendeinen Fakt?
Haben wir nicht noch
eine Mail?
Stimmt. Ich wollte ja zumindest noch eine zweite Mail vorlesen von den zwei Mails, die wir bekommen haben.
Das ist ja wohl R200 gewesen.
Auf jeden Fall.
Ich habe da mal reingeguckt, hey Alex, ich habe gleich wieder zugemacht.
Ja, das sind auch die Mails, die wir schon wieder ignoriert haben.
Ach so.
Also das sind jetzt nicht spezifisch, das muss man dazu sagen, spezifisch zum Thema populäre Irrtümer. Ja,
ja, okay.
Hier sieht schon wieder ganz spannend aus, Steuererklärung. Ich lese das Wort Steuererklärung. Hi Alex und Mike, als Steuerrechtler sehr beliebt, wer einmal eine Steuererklärung gemacht hat, muss fortan immer jährlich eine Steuererklärung abgeben. Ist natürlich falsch, weil die Einzelsteuergesetze vorgeben, wann eine Abgabeverpflichtung besteht. Gerade reine Arbeitnehmer mit Lohnsteuerabzug sind grundsätzlich nicht verpflichtet, können aber natürlich freiwillig eine Erklärung machen, um über Werbungskosten eine Erstattung zu erlangen. Grundsätzlich natürlich, weil es Ausnahmen gibt und es immer auf den Einzelfall ankommt. Viele Grüße und beste Gesundheit, Sebastian.
Ja, also so richtiger Partyhengst da, Sebastian, so wie seine Mail.
Oder, wirkt, oder, ne? Das ist ein Fakt, ja.
Aber war mir so irgendwie auch nicht bewusst, weil ich ja natürlich das Gefühl habe, dass ich, keine Ahnung, irgendwie gefühlt pro Jahr 5 Steuererklärungen abgeben muss.
Meine andere Frage an dich, welche Art von Recht ist dir denn persönlich am liebsten? Schuldrecht, Arbeitsrecht, Deliktrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht, Kaufrecht, Sachenrecht?
Wer fragt das jetzt?
Öffentliches Recht. Nee, das frage ich dich jetzt.
Mich?
Weil ich habe hier ein paar Rechtsfakten und du darfst dir davon jetzt eins aussuchen.
Ich glaube, die meisten Irrtümer gibt es im Strafrecht, aber also jetzt ich für mich selber, auch wenn das total langweilig klingt, ich glaube, ich mag Verwaltungsrecht, Staats- und Verfassungsrecht am liebsten, also eher so öffentliches Recht.
So, dann jetzt mal eine Frage. Ne? Man muss sich gegenüber der Polizei immer ausweisen können.
Das stimmt nicht. Eine Ausweispflicht besteht nicht. Also du musst keinen Ausweis mit dir führen. Du bist nur verpflichtet, dich dann zu identifizieren. Also die können dich dann auch auf die Polizeistation bestellen, dass du dort mit deinem Ausweis antrabst. Aber du hast keine Mitführpflicht für einen Ausweis. Das stimmt nicht.
Genau, weil mit der Ausstellung eines Passes der Ausweispflicht Genüge getan ist.
Genau, es gibt ja sogar ein Passgesetz oder irgend sowas, ne? Oder Ausweisgesetz, irgend sowas, ja.
Eine Mitführungspflicht besteht während der Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Branchen, in denen der Verdacht der illegalen Beschäftigung, sprich Schwarz Arbeit nahe liegt. Also solltest du als Musiker immer einen Ausweis dabei haben.
Du, ich habe wirklich in der Tat, also bei irgendwelchen Festivals oder Konzerten oder so, habe ich schon Zollrazzien erlebt.
Aber ich meine,
Schwarzarbeitern geschaut haben.
Ja. Da musst du halt grundsätzlich ja auch aus sicherheitstechnischen Gründen deinen Ausweis dabei haben mittlerweile. Ne? Also nicht. War das nicht beim Rock am Ring vor 2 Jahren oder vor 2 Jahren, dass die das wegen Terrorgefahr irgendwie unterbrechen müssen oder so?
Ja, da war irgendwie eine Terrorwarnung. Ne?
Weil da einfach der falsche Name irgendwie auf der Gästeliste stand.
Tja, ja, das sind schon sind dann sehr, sehr sensible Zeiten. Ne? Also da sieht man auch, wie Datenschutz eigentlich, wen geht das an, was für Name da auf der Gästeliste ist eigentlich. Also das ist schon fragwürdig, wer so eine Info bekommt.
Ja, also DSGVO-mäßig ist das noch nicht so richtig durchgedrungen. wie das funktioniert. Ne? Aber es ist auch ganz gut so, weil ansonsten wird es alles noch chaotischer ablaufen,
glaube ich. Aus dem Strafrecht ein Ding, Beamtenbeleidigung, denken auch die meisten, dass es das gibt. Gibt's
nicht. Also es gibt es gar nicht als Faktum.
Nee, also es gibt Beleidigung. Also wenn du einen Beamten beleidigst, ist das eine stinknormale Beleidigung. Also
okay, also es ist jetzt egal, ob
es gibt keinen Straftatbestand, okay, der extra formuliert ist, dass du, wenn du Beamten beleidigst, wohingegen es viele Straftatbestände gibt, die nur Beamte ausüben können. Ne? Also zum Beispiel Körperverletzung im Amt ist bei Polizisten immer sehr beliebt, wenn die sowas an der Hacke haben. Oder Veruntreuung im Amt oder sowas. Wenn du Amtsperson bist, ist das, dann kommt das erschwerend hinzu beim Straftatbestand. Da gibt es viele Missverständnisse. Hast du noch ein paar Rechtsirrtümer? Ich bin jetzt gespannt, ob ich noch auf irgendeinem...
Ein paar Rechtsirrtümer. Moment, lass mich mal ganz kurz gucken. Eltern haften immer für ihre Kinder.
Nee, ist Quatsch. Die Eltern dürfen nur ihre Aufsichtspflicht nicht verletzen.
Sprich, na, man kennt ja dieses Schild, was wir alle immer ignoriert haben. Baustelle, ja. Betreten der Baustelle verboten.
Ja.
Würde man die Eltern sozusagen dafür rankriegen, dass sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben?
Nee, also es gibt keine Eltern haften für ihre Kinder. Ist in der Generalität ist das Quatsch, die Aussage. Wenn die nachweisen können, dass sie ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt haben und dass die Sorgfaltspflichtverletzung desjenigen, der geschädigt wurde, noch größer war als die Aufsichtspflichtverletzung der Eltern, dann schon erst recht nicht.
Das ist auch alterstechnisch abgestuft.
Ja, also es gibt bis zu einem bestimmten Alter sind Kinder gar nicht deliktsfähig. Also dann könnten die Eltern bei einer Aufsichtspflichtverletzung eine dran kriegen, aber die haften dann im Prinzip nicht schlimmer als, also es klingt jetzt blöd, aber als sie für einen Hund haften würden.
Also. Ach, übrigens, eine Sache noch, die jetzt im Sommer vielleicht wieder interessant werden könnte. Ich kann das Baden in meinem See verbieten, der Öffentlichkeit. Kann man nicht.
Kann man nicht, ne?
Nein.
Das wusste ich nicht.
Also es ist vielleicht wiederum ein Streitfall bei der Größe des Gewässers. Aber zum Beispiel Baggerseen im Privatbesitz sind zum Baden und am Strand liegen freizugeben, soweit besondere Nutzung oder Gefährdung dem nicht entgegenstehen sollte.
Aber wo steht das? Im Wassergesetz? Oder
diese Erlaubnis ist entsprechend dem Grundsatz von Gemeingebrauch in den meisten Ländergesetzen festgehalten und wird nachträglich durch die Wasserbehörde des Landkreises erteilt. Paragraph 25 des WHG, also des
Wasserhaushaltsgesetzes. Krass, nö, war mir nicht bewusst, dass das da drin steht. Das ist ja interessant. Krass.
Das fand ich wichtig, weil das uns natürlich früher auch völlig kalt gelassen hat. Aber nachträglich zu wissen, dass man auch nicht hätte verknackt werden können, ist natürlich lustig. Da gibt ja bei uns hier in der Gegend echt viele Bagger, Löcher, Seen, whatever, die halt irgendwie übrig geblieben sind und teilweise nicht tragisch zu betreten, weil sie halt irgendwie ungesund sind oder so. Also gibt sicherlich auch einige, da sollte man lieber nicht so Kali Reste, da sollte man nicht reingehen.
Dann schon eine sehr, sehr hohe Salzkonsistenz, eher so totes Meer mäßig.
Ja, ganz genau, ne? Die dann irgendwie eher grün sind als blau, dass er nicht, auch wenn es eine schöne Mondlandschaft ist tatsächlich, also diese Kali-Abraumhalden, Restlandschaften gibt es hier auch in Halle ein paar. Super cool.
Ich war mal in so einem Vulkansee auf Costa Rica, das war so ein Schwefelsee. Ich weiß nicht, wie hieß denn der? Irasu oder so, der Vulkan? Ich glaube, da hieß Irasu. War so ganz, wirklich ganz türkis geschimmert hat der. Also das sah wirklich paradiesisch aus. Aber ich glaube, wärst du da reingestiegen, dann, weiß nicht, hättest du ausgesehen wie von so einem Cannibal Corpse Cover, ein Model.
Einfach mal kurz weg rationalisiert.
Da wärst du völlig, völlig weggeätzt gewesen. Was hast du noch für Fakten? Also ich habe ja irgendwie mal ganz viele aus der Geschichte so. Wenn ich
Dann hau doch mal was Geschichtliches raus. Ich glaube, Geschichte ist generell am allerspannendsten als jetzt hier Recht. Ne? Auch wenn du das jetzt bestreiten würdest. Aber ich hätte jetzt Bock noch auf...
Ja, Recht ist ja... Wir müssen nicht die ganzen Leute immer ständig mit Jura hier zuschwafeln. Ein besonders interessanter Fakt, was viele Leute auch nicht wissen, dass Kleopatra gar keine Ägypterin war.
Die war keine Ägypterin?
Die war keine Ägypterin, die hatte griechische Wurzeln.
Ach was, ist die da eingeheiratet oder wie?
Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich von einem griechischen hohen Beamten oder irgendwie, oder von irgendeinem Adligen oder irgendwie sowas, stammte die ab. Also es war auf jeden Fall keine Ägypterin, war sozusagen eine Griechin. Ist ja auch interessant.
Deswegen, ne? Auch ihre Nase.
Deswegen
also auch. Also als großes, ne? So dieses, das, die Nase.
Und die der Nase Kleopatra. Der Sphinx hat nicht Obelix abgebrochen, ne?
Ach nicht?
Nee, auch nicht Napoleon. Ach so,
wer war das? Wer war das?
Auch nicht Napoleon. Ach, also
Napoleon war es auch nicht.
Nee, es gibt irgend so einen, also da gibt es glaube ich so einen Mythos, dass Napoleon das war, ne?
Habe ich auch schon mal gehört,
aber ja. Ich weiß nicht, wie es wirklich war. Also wahrscheinlich wird man gar nicht wissen, warum die abgebrochen ist. Vielleicht hat sich da irgendein...
Alter, vermutlich.
Ja, hat sich irgendein Statiker verrechnet. Keine Ahnung. Aber bei dem Thema, was schätzt du denn, wie groß Napoleon war?
1,58?
1,70 war der. Knapp überdurchschnittlich in seiner Zeit.
Nee.
Ja, denkt man auch nicht, ne?
Das ist natürlich heftig, das hätte ich nicht gedacht.
Das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich jetzt im Rahmen der Recherche für den Podcast habe ich das gelesen, ja. Da wurde dem immer eher so ein Ding angedichtet. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein, ich habe auch mal gelesen, mir sind aber die Fakten nicht ganz genau bekannt, dass es auch den Sturm auf die Bastille so nie gegeben haben soll.
Ja, das habe ich ja auch auf meiner Liste.
Ah, okay. Wie war das wirklich mit dem Sturm auf die Bastille?
Also tatsächlich ist es, glaube ich, eher der Aufstand beim Pariser Luxusgefängnis. Ne? Also die Bastille war ein Luxusgefängnis. Am 14. Juli 1789 war wohl ein Aufbegehren Pariser Vorstadtfrauen nach Brot, die hier reichhaltige Vorräte vermuteten. Mhm. Also der Mob stürmte das nicht, um die Leute zu befreien, sondern weil sie da Brot vermuteten.
Ach,
okay. Und es war auch nicht das einzige Gefängnis, das gestürmt wurde, sondern viele in Paris gleichzeitig. Und das artete dann in so eine unkontrollierte Gewaltorgie aus.
Aha.
Also es war im Endeffekt eigentlich nicht der Anlass oder der Auftakt oder irgendwas, sondern ein Nebenereignis während eines großen Aufstandes. Ah. So habe ich das jetzt verstanden. Also, dass die Leute einfach durchgedreht sind und alles gestürmt haben, wo sie Essen vermutet haben und das dann quasi hochstilisiert wurde zu diesem Ereignis.
Ja, ist klar. Wurde hochsterilisiert.
Hochsterilisiert. Genau. Also eine Sache, die ich mal so irgendwie nebenbei gelesen hatte, ist der Schinder Hannes.
Hä?
Das ist eigentlich relativ naheliegend. Der ist nicht Schinder Hannes geworden, weil er die Menschen geschunden hat, sondern weil einer aus seiner Familie ein Schinder war, ist sozusagen jemand, der Tiere ausschlachtet gewesen.
Ach
damals.
So, okay.
Also das ist so der eigentliche Name deswegen. Also der gehört sozusagen zu der Schinder-Familie.
Diese Figur des Schinderhannes, also mir sagt die Figur was, oder? Aber worum geht es da genau?
Das ist so ein Räuber.
Ach, so ein Räuber.
Weiß nicht, ob der, war das in Deutschland oder in der Schweiz? Ich weiß es jetzt gerade nicht, also im deutschsprachigen Raum irgendwo so eine literarische Figur. Hm. Aber den gab es wohl auch wirklich. So genau weiß ich das jetzt nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir waren in Sachsen auf so einer Burg und da gab es eine Ausstellung über historische Irrtümer in diesem Wesenstein, auf Schloss Wesenstein war das.
Wo ist denn das? Das habe ich noch nie gehört. Das
ist im Elbtal.
Aha.
Das ist eine Stunde von Dresden weg, glaube ich, oder eine Dreiviertelstunde.
Also ich kenne Pillnitz, Königstein und so, na klar.
Wesenstein ist wunderschön. Okay, das ist ein richtiges Schloss.
Also vielleicht habe ich es schon gesehen, aber mir war nicht bewusst, dass das so heißt.
Die waren stark durch das Hochwasser damals betroffen, weil die direkt in so einer Elbschlaufe im Tal gelegen haben. Das Schloss liegt zwar eben das Schloss nicht direkt, aber der Ort ist quasi komplett wegrationalisiert worden. Durch die Flut, das war richtig heftig.
Da fällt mir ein, da wurden ja auch viele, viele Gemälde irgendwie und so bei der Flut da in Sicherheit gebracht. Da ist ein besonderer Mythos, die berühmte Nachtwache von Rembrandt, das stellt eine Szene bei Tag dar.
Das ist nachgedunkelt.
Ja, es ist einfach nur nachgedunkelt über die Jahre, genau. Das heißt ja auch nicht Nachtwache ursprünglich, glaube ich. Ne?
Die habe ich auf jeden Fall schon live gesehen.
Ja? Na? Wo hängt die?
In Amsterdam.
In Amsterdam? Nee, da habe ich habe gerade überlegt, ob ich schon mal gesehen habe, aber in Amsterdam war ich noch nicht, im Museum für alte Meister.
Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Galerie da heißt, das ist mir jetzt entfallen, aber das ist halt so das Nationalkunst, die nationale Kunstgalerie. Und daneben ist eine Banksy-Galerie.
Aha. Für so eine Hauswand, die er angesprüht hat oder was? Oder?
Nee, da sind sozusagen so bewegliche Stücke von Banksy drin.
Ach, okay.
Ja, und so ein bisschen andere noch zeitgenössische Künstler.
Ach, Alter, ich kann es echt nicht erwarten, mal wieder in ein Museum zu gehen.
Wollte ich auch gerade sagen, ey, ich bin so ich brauche das so dringend.
Ja, weißt du, wie lange ich nicht mal bei meinem Gotha-Liebespaar war?
Also ich habe keine Ahnung. Museum. Keine Ahnung.
Ich besuche die beiden total oft, weil das ist so ein schönes Bild.
Das letzte Museum, in dem ich war, war so eine, die letzte Galerie, in dem ich war, war eine Gemäldegalerie in Braunschweig tatsächlich.
Oh, die sind aber auch ganz gut ausgestattet, ne?
Ja, das hat mich überrascht. Da bin ich nicht davon ausgegangen.
Mhm. Naja, es gibt viele, viele Galerien, wo man gar nicht denkt, dass die solche Sachen rumhängen haben. Also auch hier in Weimar im Schloss, die Galerie, also gerade was da so von den Kranach und so, die ganze Reformationssachen und so, was da alles rumhängt.
Wird. Da war ich tatsächlich noch gar nicht.
Das ist echt interessant.
Im Schloss direkt, ja?
Im Schloss direkt,
ja. Ich war noch nie im Schloss, noch nie.
Also das,
ich mir immer so gedacht,
kann ich dir empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt gerade rumrenoviert wird oder ob die da schon fertig sind. Also wenn dich so die Epoche interessiert, so ne, Reformation plus minus, da die Drehe.
Also was ich wirklich empfehlen kann, ist, wenn man in Prag ist, mal so ein, zwei Tage nur Gemäldegalerien besuchen. Hm. Da gibt es quer durch alle Epochen so großartige Sammlungen, hm. Also wirklich ganz, ganz namhafte Sachen, die irgendwie keiner besichtigt, weil sie unterm Radar laufen. Da, weil alle rennen auf die Burg, aber das ist sozusagen auf dem Vorplatz. Du hast ja sozusagen auf Hradschin hast du ja den wirklichen Burganteil und dann hast du dieses kleine Viertel von Regierungsgebäuden davor, also von ehemaligen Würdenträgerpalais, und in denen sind Ausstellungen drin. So Gemäldegalerien und Kunstsammlungen. Und irgendwie rennen die Leute immer nur in den Hradschin rein, aber nicht in die Schlösser, die kleinen Stadtschlösser davor. Und ist eigentlich schade, weil da gibt es echt viel zu sehen. Gott, ich liebe Prag, ey. Ich kann's nicht anders sagen. Ich liebe diese Stadt. Das
ja, aber also gerade Gemälde anschauen, da ist man in Dresden natürlich auch ne ganz, ganz vorn dabei.
Da, ich weiß nicht, ich habe irgendwie meinen großen Teil meiner Kindheit in Dresden verbracht, deswegen ist es irgendwie nichts Besonderes, so, weil ja ein Teil meiner Familie in Dresden lebt. Das ist dann immer ganz schade, dass man irgendwo, wenn man sich dran gewöhnt, die Begeisterung verliert, so Schritt für Schritt. Hm. Ich meine, was soll ich sagen, hier vor meinem Haus ist ja nun so eins der bedeutendsten impressionistischen Sammlungen Deutschlands in der Moritzburg. Hm. Aber ich interessiere mich halt null für Impressionismus.
Ach, da gibt es schon auch ganz coole Sachen.
Mag ich gar nicht, überhaupt nicht. Vor allen Dingen auch naive Kunst. Oh Gott. Ich bin wirklich eher der Expressionist. Also ich bin wirklich komplett konträr dazu.
Ich mag eher schöne Bilder. Also mir ist das... Mir ist das egal, von wann die sind. Ob sie meinen Sohn gemalt hat oder Jan van Eyck. Oder das ist mir wirklich völlig egal.
Na, am liebsten Hieronymus Bosch. Da gibt es immer so viel zu entdecken.
Das ist wirklich wie ein Suchbild, ne? Aber
Wimmelbild.
Aber er und auch einige andere aus der Epoche, die so ähnlich gemalt haben, das ist was für kranke Scheiße. Wie kann man da drauf kommen? Da musst du wirklich den ganzen Tag irgendwie einen Kräutermix in der Birne gehabt haben, oder?
Naja, ich meine, also, Leute hatten auch damals Fantasie, nur dass man das halt selten so gesehen hat, weil alles in christliche Kunst umgeformt war. Da gab es halt auch ein paar Künstler, die das dann ein bisschen expliziter gemacht haben. Die wären halt heute, keine Ahnung, Black-Metal-Musiker oder irgendwie Krautrocker oder whatever. Ne?
Bosch ist so ein Typ, und auch einer, wo man denkt, der ist irgendwie in die Zeitmaschine gestiegen und hat damals gemalt, finde ich, ist immer El Greco. Wenn du die Bilder von dem siehst, die sehen überhaupt nicht aus, als ob die aus der Epoche stammen. Die sehen aus wie 300-400 Jahre älter.
Jünger. Ich finde auch die Werke von Brügel, finde ich, auch sehr modern eigentlich.
Ja, der ist für mich immer so in einer Schublade mit Bosch. Ne?
Ja.
So. Da gab es aber auch mehrere, oder? Da gibt es doch den Älteren und irgendwie...
Und ich habe in dieser Ausstellung fotorealistische Porträts gesehen aus der Epoche, wo ich mich gefragt habe, wie kann das möglich sein, dass es zu der Zeit schon Menschen gab, die fotorealistisch malen konnten. Ich habe das auch fotografiert, da müsste ich direkt mal nachgucken, wie die hießen. Das habe ich mir extra mal gemerkt, weil ich weiß, dass ich mir die Namen so nicht nicht memorieren kann. Deswegen habe ich mir das extra irgendwie mal fotografiert und irgendwo niedergeschrieben, dass ich das irgendwie mal, wenn ich es brauche, rauskramen kann.
Also also wer wirklich, den hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, bei diesem ganzen flämischen Gedöns, also wer quasi die Ölmalerei auch entschieden vorangetrieben hat, nicht erfunden hat, ist auch ist Jan van Eyck. Ne? Also der.
Auf jeden Fall, also da bin ich komplett bei dir und die flämischen Künstler sind für mich auch ganz, ganz weit vorne. Also diese ganzen romantischen Landschaftsdarstellungen, sage ich jetzt mal, da habe ich auch in Brügge viel, viel Schönes gesehen.
Ja, also damals war noch was los in Belgien, ne?
Brügge generell war top. Also das war eine sehr mächtige
Stadt. Aber weil du gerade in Wien warst, ein Fakt, Wien liegt oder lag eigentlich nicht an der Donau, ne? Mhm. Wien liegt an der Wien. Mhm. Der Fluss heißt Wien. Und hat sich dann, das ist eher so ein bisschen dann die Neustadtentwicklung, ist so Richtung Donau geschoben worden. Aber eigentlich, wenn man das heute so sieht, kann ich mich an eine Stadtführung in Wien erinnern. Da hat das mal eine Stadtführerin erklärt, ist die Donau gar nicht so sehr ein Wiener Fluss. Ja, wobei das eigentlich der Inbegriff ist davon.
Da gibt's eine ganz tolle Brasserie direkt auf der Donau in Wien. Ich versuche das gerade zu googeln, damit
ihr während du suchst, kann ich ja mal erzählen, dass Albert Einstein mal der israelische Staatspräsident werden sollte.
Das hat er aber bestimmt abgelehnt. Er hat
dankend abgelehnt, ja.
Ich habe den Namen, ich kann es absolut empfehlen. Es heißt Motto am Fluss.
Aha.
Das ist großartig. Leute, wenn das wieder offen ist, geht da mal hin. Hab's sehr genossen und jedes Mal, wenn ich in Wien bin, gehe ich da hin.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da schon mal war. Siehst du, ich war schon so oft in Wien. Aber da gibt es sowieso total viel zu entdecken. Also es ist für mich irgendwie eine der coolsten Städte in Europa oder auf der ganzen Welt.
Was passiert, wenn man so eine Weltstadt mal nicht bombardiert, ne? Berlin war bestimmt auch mal richtig schön.
Meinst du?
Na, bestimmt.
Ja, kann schon sein. Übrigens waren die, auch ein Fakt, den viele nicht wissen, die letzten Verteidiger der Reichskanzlei, also quasi der allerletzte Widerstand, Verteidigungsring um den Bunker von Hitler, das waren komplett Franzosen, ne? Das waren französische SS-Leute.
Französische SS-Leute?
Ja.
Die haben, ja, unfassbar. Ich habe mir übrigens gestern die amerikanischen Filme der KZ-Befreiung angeschaut, die originalen.
Boah, Alter.
Ich habe es gesehen, es ist tatsächlich bei Netflix.
Ich kenne ein, zwei alte Weimarer, die damals von den Amerikanern hoch nach
Buchenwald
geschickt wurden. Also die haben ja da kurz nach der Befreiung ein paar hundert oder tausend Weimarer da oben.
1200 oder so. Ich hab gestern die Aufnahmen davon gesehen, wie die da hochgelaufen sind und gedacht haben, es wäre ein Ausflug. Also so richtig gelöst und positiv. Also sie haben das tatsächlich in diesem Propagandafilm, also sie nennen es Propagandafilm, im Endeffekt ist es aber, ich meine, es ist halt die Darstellung der Situation da, haben sie richtig darauf aufmerksam gemacht, wie gut gekleidet und wohl genährt die Weimarer waren und wie freudig sie auf diesen Ausflug gegangen sind und dann sozusagen den Vergleich zu den Blicken, als sie da diese Lampe aus Judenhaut, sag ich mal, und Schrumpfköpfe und so präsentiert haben und dann natürlich die Leichenberge. Sehr drastisch. Also ganz ehrlich, das war echt eine Grenzerfahrung gestern. Aber ich habe das gesehen und dachte mir, ich muss es einfach sehen.
So. Ja, ne, man hat.
Also ich sehe das irgendwie so als, ich habe es einfach als Pflicht gesehen.
Ja, das meine ich gar nicht negativ, aber dieses Gefühl habe ich dann auch, dass man dem verpflichtet ist, sich das reinzuziehen, ne? Weil
es ist was anderes, Bilder zu sehen, als wenn du dann die Bewegtbilder siehst. Ich will es jetzt gar nicht weiter hier jetzt ausbreiten. Ihr könnt euch vorstellen, was da zu sehen ist, wenn ihr das seht bei Netflix und seht euch das an. Ich finde, es ist wichtig, dass das auch unserer Generation, also meiner Generation jetzt im Speziellen, auch in Erinnerung bleibt, was da war. Schön, jetzt habe ich natürlich die Laune am Ende dieses Podcasts komplett vernichtet.
Sind wir schon am Ende, ja?
Naja, wir sind schon anderthalb Stunden drin.
Kacke, das muss ich auch alles noch schneiden. Hast du noch ein paar Fakten, die du unbedingt... Also eine,
Mike,
eine
ich könnte, Sache... Ich könnte natürlich noch viel weiter machen, aber ich glaube, dann machen wir einfach mal einen zweiten
Teil. Nee, Alter, so eine Sache muss ich noch loswerden. Wikinger hatten keine Hörnerhelme, Punkt.
Das ist aber, so glaube ich, bekannt mittlerweile.
Ja, das ist bei Leuten bekannt, die sich damit irgendwie, habe ich auch gedacht, wie können Amon Amarth Wikinger mit Hörnerhelm auf ihre Cover machen, hätte ich auch nie erwartet.
Nächster populärer Irrtum, Amon Amarth sind keine Viking-Metal-Band.
habe ich gesagt, das ist eine Viking-Metal-Band, ist aber,
ja, also,
aber
wenn, sie haben wenn Wikinger Death Metal auf dem Cover. Wenn du eine Death Metal Band bist und dir Viking egal ist, dann kannst du auch Hörnerhemmel machen.
Also
dann
nicht, ist wenn, es ich, ja wenn ich eine Platte Joms Viking nenne zum Beispiel.
So egal. Naja. Ach,
du mit deinen Schubladen. Nee, also auf jeden Fall, das ist noch unter Richard Wagner für mich. Sowas, ne? Also so sehr ich Amon Amarth verehre, sind ja auch gute Kumpels, aber das ist wirklich Disneyland. Aber gut. Was mir noch einfiel bei unserer Recherche für diese Podcast-Folge, wir müssen auch mal eine Podcast-Folge zu urbanen Legenden machen. Da gibt es auch viel zu entdecken, viele geile Storys.
Na, dann machen wir morgen lieber nicht. Dann machen wir einfach nächste Folge urbane Legenden oder was? Finde ich super, tolle Idee.
Müssen wir mal raussuchen. Also die Leute können uns natürlich gerne nach wie vor mailen.
Warte mal, ich muss jetzt tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht auf Instagram geguckt. Wir müssen noch mal unsere Instagram-Zuschriften checken.
Ja, stimmt.
Jutta Sturmfels schreibt, Moin Alex, hier ist ein wissenschaftlicher Irrglaube für eure nächste Folge. Glas ist kein Feststoff, sondern eine Flüssigkeit mit hoher Viskosität. Okay, das ist krass.
Krass, wusste ich nicht. Also ich weiß, dass es Flüssigkeiten gibt, die tropfen in 100 Jahren einmal oder so. Das wusste ich nicht, siehst du?
Und Nils hat uns noch geschrieben, ist jetzt kein Irrglaube oder so, aber hier nochmal zu erwähnen, Nudossi ist ohne Palmöl und mit höherem Nussanteil zu Nutella.
Ja, da ist er natürlich auf der DDR-Seite, aber es ist natürlich leider immer noch Milch drin. Also gäbe es Nudossi vegan, weil würde ich mir eine Badewanne voll machen damit. Also da, kein Zweifel, absolut. Wäre ich faktisch Diabetiker. An dem Tag, an dem die das vegan rausbringen, Diabetes. Sofort bei mir. Sofort. KitKat hat jetzt vegane KitKat angekündigt.
Ach du Scheiße. Das ist jetzt natürlich gefährlich.
Ja, ne? Ist zwar Nestlé, aber ich glaube, da kann ich nicht widerstehen.
Na dann, hol dir KitKats und dann hören wir uns beim nächsten Mal zu urbanen Legenden, würde ich sagen.
Ja, ich schau mal, ob es die im Kaufland schon gibt.
Urbane Legenden? Ja, bestimmt. Bei euch im Kaufland brauchst du noch ein paar Einkäufer.
Bist du in Halle schon eine urbane Legende?
Den Legendenstatus bekommt man doch erst, wenn man gestorben ist, oder?
Ist das so?
Ist die Frage, ne? Und irgendwann wird man dann Mythos.
Du, ich weiß gar nicht, kann ich als Thüringer von urbanen Legenden reden? Das sind ja bei uns alles nur Dreckkäfer, wo es verrückte Geschichten gibt, aber das ist ja nicht wirklich urbanes
Umfeld. Na, nur wenn es in Erfurt passiert ist.
Es ist ja nicht wirklich urbanes Umfeld, aber na gut. Na, ich bin
das gespannt. Sind dann Sagen. Das andere sind Sagen.
Das sind dann, wahrscheinlich sind es in Thüringen eher Sagen, ja. Ja, das stimmt. Na gut, dann mach's gut, mein Guter, gell?
Bis dann und ich hoffe, ihr freut euch genauso auf die urbane Legendenfolge, wie wir uns freuen. Bis dann.
Tschüss.